ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte an diesem Montag mit euch in die neue Woche in Hamburg. Es ist ein ganz normaler Montag, an dem zum Glück auch fleißig die Sonne scheint, aber es ist schon ein besonderes Datum, der 27. Januar. Heute vor 80 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit, also ein richtig historischer Tag. Und der Tag, an dem Hamburgs Schulsenatorin angekündigt hat, jede Hamburger Schülerin, jeder Hamburger Schüler soll in Zukunft mindestens einmal eine Hamburger Gedenkstätte besuchen, in der an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert wird. Gedenken als Pflichtprogramm. Ist das eine gute Idee? Wie darüber diskutiert wird, darum kümmern wir uns gleich hier im Podcast. Außerdem geht es um ein lebensgefährliches Hobby, Trainsurfen.
Man hat halt das absolute Freiheitsgefühl. Es ist halt ein riesiger Adrenalinkick. Man geht der Sucht nach, es ist definitiv eine Sucht.
Jugendliche, die auf dem Dach oder der Kupplung einer U-Bahn oder S-Bahn mitfahren, das nimmt leider auch durch Social Media wieder zu. Wie sehr, das klären wir gleich. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ich musste heute nochmal an meinen Besuch als Schüler in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme in Hamburg denken. Wie mich das damals bewegt hat, dass Menschen anderen Menschen so etwas angetan haben und wie damals alle gesagt haben, sowas darf nie wieder passieren. Damals konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass so etwas in Deutschland jemals wieder geschieht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mittlerweile bin ich mir da leider nicht mehr so ganz so sicher. Heute vor 80 Jahren wurde das KZ Auschwitz befreit. Deshalb ist heute auch ein guter Tag, um darüber nachzudenken, was wir eigentlich gegen zunehmenden Rechtsextremismus und Antisemitismus tun können. Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat dazu heute das hier gesagt.
Wir müssen die Demokratie, die Freiheit, die Menschenrechte stärken. Und das bedeutet, dass wir uns dabei nicht auf die Verfassung und die Gerichte verlassen können. Unsere Verfassung ist stark, aber wir brauchen eine Haltung der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, dass das nie wieder, was wir formulieren, tatsächlich auch im praktischen Alltag zur Geltung kommt.
Und dafür ist es natürlich schon gut, wenn man überhaupt weiß, was vor 80 Jahren passiert ist. Hamburgs Schulsenatorin hat heute gesagt, künftig soll es Pflicht sein, dass jede Hamburger Schülerin, jeder Hamburger Schüler mindestens einmal eine Gedenkstätte in Hamburg besucht. Und unsere Reporterin Jenny Witt hat sich um das Thema gekümmert. Jenny, viele Schulen machen das sowieso schon. Warum diese Pflicht zum Gedenken?
Naja, die Schulsenatorin Xenia Bekeres drückte das heute so aus. Sie sagte, die Freiheit und Demokratie sind gefährdete Güter. Und sie sagte das heute bei der Verleihung des Bertini-Preises. Das ist ja ein Hamburger Preis für junge Leute, die Zivilcourage zeigen, die sich gegen Ausgrenzung stellen. Und Xenia Bekeres nutzte diese Gelegenheit, um sehr bewegende Worte zu sagen und sagte, dass dieses Bewusstsein, was in unserer Vergangenheit geschehen sei, dass es schrumpft und dass natürlich auch gesellschaftliche Tendenzen gerade in eine rechte Richtung driften oder Richtung Extremismus in alle Richtungen eigentlich, aber in diesem Zusammenhang mehr Richtung rechts. Und genau aus diesem Grunde müsse man viel mehr Demokratie in Schulen einbauen, dass Schulen wirklich Orte der Demokratiebildung sein müssen, weil junge Menschen halt unheimlich viel Zeit dort verbringen. Ja, und so kommt es also, dass sie heute angekündigt hat, dass vielleicht schon ab dem nächsten Schuljahr Besuche bei Gedenkstätten verpflichtend sein müssen. Wie du sagst, viele Schulen fahren schon hin, aber das soll wirklich regelmäßig und verpflichtend stattfinden in der Sekundarstufe 1 oder 2, also zwischen der 5. Klasse und dem Ende der Schulzeit.
Es gab ja auch gerade eine Studie der Jewish Claims Conference, der zufolge jeder 10. junge Erwachsene in Deutschland gar nichts mit den Worten Holocaust und Shoah anfangen kann. Das bestärkt das ja vielleicht auch nochmal. Du hast ja auch mit dem Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Oliver von Wrochem, gesprochen. Was hält er eigentlich von dieser Idee?
Ja, das war interessant. Er ist ein bisschen skeptisch.
Unsere Erfahrung zeigt natürlich, dass Zwang nicht die beste Lösung ist, wenn man schulisches Lernen voranbringen möchte. Andererseits kommen Schulen eh verpflichtend normalerweise, weil Lehrkräfte das vorschreiben und die Curricula das vorschreiben. Uns beschäftigt das sehr, dass viele Menschen in Deutschland nicht mehr wissen, nicht mehr über die NS-Verbrechen Bescheid wissen, sowieso sehr wenig haben, auch über die Shoah und den Holocaust insbesondere. Und dass Geschichtsrevisionismus sozusagen auch zunimmt und damit natürlich auch zunehmend einen Resonanzboden erfährt.
Auch ein interessanter Punkt. Er sagte, gut, dann müsste man eigentlich auch alle Erwachsenen verpflichten, dahin zu kommen, weil diese Gedächtnislücken und dieses Verleugnen des Holocausts sind ja nicht Dinge, die auf junge Menschen beschränkt sind, sondern das machen ja auch sehr viele Erwachsenen. Also ne, generell sagt er, ist in Ordnung, ist bestimmt keine schlechte Idee, aber Zwang ist vielleicht nicht das beste Mittel und die Gedenkstätten müssten dann auch mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden, weil das würde natürlich mehr Besucher und Besucherinnen bedeuten.
Es ist ja sowieso viel besser, wenn man nicht verpflichtet werden muss, sondern freiwillig etwas dazu beiträgt, dass erinnert wird an den Holocaust. Darum geht es ja auch bei dem Bertini-Preis. Du hast den erwähnt, du warst bei der Verleihung dabei. Wer bekommt den in diesem Jahr?
Ja, es sind echt inspirierende Projekte. Also 66 junge Menschen sind involviert, also ne, in diesen 6 Projekten, die heute geehrt wurden. Insgesamt hatten sich 28 beworben, aber nur so als Beispiele. Darunter sind junge Basketballer aus Niendorf, die mit ihrem Sportverein gegen Ausgrenzung angehen, und auch die Stadtteilschule am Hafen. Beide sind also involviert in Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung. Dann gibt es ein Geschwisterpaar aus Blankenese, die befassen sich mit den Stolpersteinen und mit Antisemitismus, und weitere Schulen auch im gleichen Bereich sind sie unterwegs, auch Antisemitismus und Aufarbeitung von der Geschichte, entweder einzelner Personen oder im größeren Rahmen. Und eine 4. Schule hat sich dann auch mit einem Projekt beworben, erfolgreich, wo sie gegen die Ausgrenzung jugendlicher Obdachloser vorgehen. Und ne, also wirklich Menschen, die junge Menschen, die einen ganz großen Blick auf Hamburg haben und die Geschichte, aber auch eben aktuelle Missstände anprangern und sagen, so kann das nicht weitergehen. Ja, dafür haben sie ganz, ganz großes Lob heute bekommen von der Schulsenatorin.
Das ist ja auch toll, weil es ja eben auch zeigt, es geht nicht nur darum, an die Vergangenheit zu erinnern, sondern auch zu gucken, was bedeutet das praktisch heute? Was bedeutet eigentlich diese Haltung, dass wir gegen Menschenfeindlichkeit sind?
Absolut.
Vielen Dank, Jenny. Auf dieses Comeback aus den 90ern hätten wir alle gut verzichten können. Damals gab es einen gefährlichen Trend, auf dem Dach oder der Kupplung von Hamburger S- oder U-Bahn mitzufahren. Leider hat das in letzter Zeit wieder zugenommen. Das haben Recherchen der Kolleginnen und Kollegen von Steuerung F ergeben. Allein die Hamburger Hochbahn hat im vergangenen Jahr fast 40 Fälle dokumentiert. 4-mal so viele wie vor der Pandemie. Steuerung F hat auch mit einer aktiven Trainsurferin gesprochen, die wir mal Lena nennen.
Man hat halt das absolute Freiheitsgefühl. Es ist halt ein riesiger Adrenalinkick. Man geht der Sucht nach. Es ist definitiv eine Sucht.
Lena surft weiter, obwohl sie weiß, das ist eine Straftat und außerdem lebensgefährlich.
Es ist ein tödliches Hobby. Es bleibt ein tödliches Hobby. Gefahren kann man nie abschätzen, auch wenn man die Strecke entlang geht.
Es kommt immer wieder zu Todesfällen. Trotzdem wird weiter gesurft. Die Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie des UKE, Professor Sarah Hohmann, hat diesen Erklärungsansatz.
Es können zum Beispiel Menschen sein, die schon im Kindesalter eher Schwierigkeiten hatten, so ihre Emotionen zu regulieren, also da schon ein bisschen sozialverhaltensauffällig waren. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der bereit ist, da solche Risiken einzugehen, sofort als psychisch krank irgendwie kategorisiert werden müsste.
Sarah Hohmann sagt aber auch, dass Social Media dabei eine große Rolle spielt. Die Jugendlichen sehen diese gefährlichen Surfaktionen dort und dann wollen sie das auch, weil ihnen auch die vielen Klicks und Likes noch einen zusätzlichen Kick geben. Das bestätigt auch Lena.
Social Media war der Grund. Und tatsächlich kommt man da auch irgendwie ein bisschen dann auf den Geschmack. Ja, und seitdem hat es mich so sehr gepackt, dass ich super oft gerne los möchte und einfach surfen mag.
Ja, um das zu durchbrechen, müssten vielleicht auch die Betreiber von Social-Media-Plattformen aktiv werden. Auf jeden Fall ist das eine wichtige Diskussion und wir bleiben auch dran an dem Thema. Einen Link zu der Recherche von Steuerung F packe ich euch in die Shownotes. Wer unsere Kinder in der Schule unterrichtet, der sollte kein Extremist sein. Hört sich selbstverständlich an, ist es leider nicht. Es gab zum Beispiel einen Fall im vergangenen Jahr. Da hat ein junger Mann auf Social Media fleißig seine islamistische Weltsicht verbreitet, geprägt nicht vom Grundgesetz, sondern von der Scharia. Er galt sogar als prominent in diesen Kreisen und gleichzeitig hat er an der Hamburger Uni auf Lehramt studiert. Wie lässt sich sowas verhindern? Das wollen SPD und Grüne in Hamburg jetzt angehen. Sie wollen, dass vorher überprüft wird, ob jemand Kontakt zu extremistischen Gruppen hat, bevor er eine Stelle im öffentlichen Dienst bekommt. Frauke Reinig kennt sich da aus. Frauke, wird das denn bisher gar nicht geprüft?
Naja, schon in sicherheitsrelevanten Bereichen, also bei Polizei und Feuerwehr etwa. Aber ansonsten, nein, das wird nicht geprüft. Und von SPD und Grünen heißt das auch, dass natürlich die allermeisten der rund 90.000 Menschen im öffentlichen Dienst absolut verfassungstreu und integer sind. Aber Einzelne können eben schon sehr, sehr großen Schaden anrichten, sagen sie. Und du hast es gerade erwähnt, verschiedene Gruppen setzen inzwischen auch darauf, gezielt in staatliche Strukturen einzudringen, um den Einfluss auszubauen. Zum Beispiel Islamisten, die den Lehramt studieren wollen, oder bei der Schöffenwahl, da gab es auch einen Aufruf von rechtsextremen Kreisen, die eben aufgerufen haben, sich als Schöffe dann zu nominieren.
Also als ehrenamtliche Richterin oder ehrenamtlicher Richter. Hört sich auch erstmal schräg an, dass das bei der Feuerwehr überprüft wird, aber bei angehenden Lehrerinnen und Lehrern nicht. Das soll sich jetzt also ändern. Wie stellen sich das SPD und Grüne vor?
Im Detail ist das noch nicht so richtig klar. Bei dem Antrag geht es jetzt auch erstmal darum zu prüfen, wie man sowas machen könnte. Es geht eben darum, die rechtsstaatlichen Organe von innen heraus zu stärken. Da könnte man drauf kommen, dass es am Schluss so eine Art Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt. Also dass immer, wenn jemand in den öffentlichen Dienst will, erstmal der Verfassungsschutz guckt und sagt, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, dass dieser Mensch irgendwelche Kontakte zu extremistischen Gruppen hat. Diese Regelabfragen, die haben aber einen relativ schlechten Ruf. Es gab in den 70er Jahren nämlich mal einen sogenannten radikalen Erlass. Und da waren genau diese Regelabfragen eben auch hochproblematisch, weil es eben auch um Gesinnungsfragen ging.
Ja, du hast es schon angesprochen, dieser sogenannte radikalen Erlass, der hat ja dann auch dazu geführt, dass Leute tatsächlich ihren Job verloren haben, wenn sie eine relativ linke Gesinnung hatten. Wie wollen sich denn SPD und Grüne davon abgrenzen? Wie wollen sie sicherstellen, dass es eben nicht wieder solche Zustände gibt, die heute ja auch kritisch gesehen werden?
Ja, die sagen, es geht ganz klar nicht um die politische Gesinnung, sondern nur darum zu gucken, ob es eben gesicherte Kontakte gibt zu extremistischen Strukturen. Da geht es nicht darum zu gucken, welche politische Einstellung hat der Mensch, sondern wirklich, ist er mit verfassungsfeindlichen Organen in Kontakt. So zumindest erstmal die Herangehensweise. Wie genau das denn umgesetzt wird, das soll eben bis Herbst mal geprüft werden.
Ich kann mir vorstellen, da gibt es ja bestimmt auch Grauzonen. Ne? Wo fängt das an, dass man wirklich Extremist ist und wirklich den Staat stürzen sozusagen oder unterwandern? Und wo hat man vielleicht eine Meinung, die aber noch so gerade im demokratischen Spektrum ist? Das ist ja auch total schwierig. Gibt es denn auch schon Reaktionen auf den Vorschlag?
Ja, ein paar. Also die AfD, die wirft SPD und Grünen vor, dass sie mit diesem Antrag auf dem linken Auge blind sind, weil da eben in dem Antrag Rechtsextremisten und Islamisten explizit erwähnt werden, aber eben keine Linksextremisten. Die Beispiele, die da aufgeführt sind, waren aber eben Beispiele, wo Gruppen versucht haben, sich quasi in den Staatsdienst schon so einzuschleichen. Und diese Beispiele gab es bisher eben bei den Islamisten und den Rechtsextremisten. Im Grunde kann man gar nicht sagen, dass das nur eine Gruppe Extremisten im Blick hat, weil wenn es eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz gibt, dann guckt der ja nicht nur in eine Richtung, sondern der prüft insgesamt und würde genauso zurückmelden, wenn es Kontakte zu linksradikalen, verfassungsfeindlichen Organen geben würde. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der sieht das allerdings auch kritisch, eben mit diesen historischen Erfahrungen mit dem sogenannten radikalen Erlass. Und die bieten den Regierungsfraktionen an, einen Dialog zu einem Gesamtkonzept, um eben Maßnahmen zu finden, die dann auch von den Gewerkschaften mitgetragen werden können.
Da wollen also auch noch viele mitreden. Mal gucken, wie schnell das jetzt gehen kann. Vielen Dank, Frauke. Das war Hamburg heute an diesem Montag. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Feierabend. Wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann morgen schon wieder. Dann bin ich wieder da. Bis dahin, macht's gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.